Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Ach, die jungen Leute. Muss das immer alles so laut sein hier? Ja, schrecklich. Wer bist denn du? Hallo?
Hallo.
Wer bist du? Ah, cool. Ja, mein Name ist Professor Dr. Dr. Wissenschaft. Ich halte mich normalerweise nicht so in der Welt auf. Ich mag es lieber in meinem kleinen Labor. Ihr bekommt heute einen ganz winzigen Einblick in mein riesengroßes Labor. Da gibt es Reagenzgläser. Ich liebe die Dinger. Entschuldigung, Chemie. Ich mag die Teile. Ich habe viele davon. In jedem so einem kleinen Reagenzglas ist ein Problem. Ja, für jedes Problem auf dieser Erde gibt es ein Reagenzglas. Ich weiß nicht, was da dran lustig ist, aber gut, lach ruhig weiter. Für jedes Problem gibt es so ein Reagenzglas. Und ich werde so lange forschen und so lange ineinander kippen und leeren, bis sich alles aufgelöst hat. Und dann sind sie alle weg. Oh, Chemie. Ja, dann sind sie weg, die Probleme. Aber egal, heute musste ich ja raus aus meinem Labor. Ich bin ja jetzt hier bei euch. Und wir machen ein Experiment miteinander. Würdet ihr mal bitte aufstehen dazu? So richtig aufstehen, so. Ja, also für mein Experiment, da müsst ihr euch konzentrieren. Manche machen das lieber mit zu den Augen, ich überlasse das dir. Bitte konzentrieren. Hebe jetzt den rechten Arm. Ihr Frauen, den rechten. Jetzt drücken wir die Faust zu. Ganz fest, richtig fest, noch fester. Konzentriert euch. Wenn ich auf drei zähle, dann werdet ihr ganz schnell eure Faust lösen, den Arm nach unten nehmen und gegen die Decke schauen. Okay? Gut. Zudrücken. Ganz fest. Fester, 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 fester. Eins, zwei, drei. So. Was zeigt uns dieses Experiment? Ja, es zeigt uns einfach nur, was Macht ist. Ja. Ja, ihr dürft euch wieder setzen. Wir haben jetzt einfach mal ganz kurz miteinander angeschaut, was Macht ist und was man damit machen kann, wenn einem jemand Macht verleiht. Dann stellt man sich einfach hin, drückt die Faust zu und denkt auch noch, dass irgendwas passieren könnte. Ja. Gut, schade für alle die, die sich mehr versprochen haben. So ist das manchmal. Hey, herzlich willkommen am zweiten Sonntag unserer Serie Glaube im Alltag / Ethik. Und es soll heute um Macht gehen. Und Macht ist ein extrem spannendes Wort. Ich weiß nicht, was du für Bilder im Kopf hast, wenn du an Macht denkst, was da so entsteht in dir. Vielleicht folgende Bilder. Ja, was mit Gewalt zu tun hat. Vielleicht so eine Mama, die gerade ihrem Kind so eine klatscht oder irgendwie Staatsgewalt, Macht, Waffen, irgendwie sowas. Vielleicht, ich weiß es nicht, ob du bei den nächsten Bildern auch an Macht denken würdest, wenn du diese siehst. Vielleicht bist du aber auch ein Typ, bei Macht kommt dir eher so dieses Bild in den Kopf. Hey, möge die Macht mit dir sein. Ja, kleiner Insider für alle Star Wars Fans. May the Force be with you. Nein, Ich weiß nicht, was in deinem Kopf abgeht, wenn du an Macht denkst. Aber Macht ist natürlich ein unheimlich weit gefasster Begriff. Und da kann man wahnsinnig viel drunter verstehen unter dem Thema. In unserer Serie Glaube im Alltag, Ethik, geht es aber um richtiges Verhalten, das meint Ethik. Und gepaart mit Glaube im Alltag geht es um die Frage, wie können wir Christen uns richtig verhalten? Also wie können wir mit diesem Thema umgehen, was macht es mit uns und was ist richtig im Umgang damit? Und als ich so nachgedacht habe über diese Predigt und angefangen habe, mir Gedanken zu machen, da habe ich erst so gedacht, Christen und Macht. Passt das überhaupt? Ist das ein Wortpaar, das wir zusammentun würden? Christen und Macht. Und dann habe ich meine Predigt diesmal zweimal gemacht. Ich war mit der ersten total unzufrieden und dann habe ich sie weggelegt und habe nochmal ganz neu angefangen zu denken. Und ich habe mich gefragt, ich habe gesagt, hey, was ist so das Erste, was mir in den Sinn kommt bei den zwei Stichwörtern Christen und Macht? Und das habe ich aufgeschrieben. Das Erste, was mir sofort in den Kopf kam, war, immer wenn Christen Macht ausgeübt haben, war es schräg. Also ich habe so an Kreuzzüge gedacht, so an das, was Kirchen so im Namen Gottes alles angestellt haben. Christen üben Macht aus und das ist irgendwie komisch. Das Zweite, Christen und Macht. Christen sind doch eigentlich die Demütigen, die es mit sich machen lassen sollen. Christen sind doch jetzt nicht unbedingt bekannt dafür, dass sie die Machtausüber sind. Und der dritte Gedanke, der mir kam, das war dann einfach ein Zitat. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Das waren so die drei Dinge, die mir in den Kopf kamen. Und ich habe gedacht, wow, Christen und Macht, das ist doch irgendwie wirklich ein schwieriges Paar. Passt das überhaupt? Können wir das so stehen lassen? Und was hat das Ganze auch noch mit unserem Professor Dr. Dr. Wissenschaft zu tun? Bevor wir auf den Alltag gehen, möchte ich mit euch in eine kleine Reise einsteigen durch die Bibel. Ich habe sehr interessante Stellen gefunden zum Thema Macht in der Bibel und ich habe gemerkt, dass es da einen ganz krassen roten Faden durch die Bibel gibt zum Thema Macht. Das Ganze beginnt ganz am Anfang der Bibel, 1. Mose 1, da heißt es, dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. Und so schuf Gott den Menschen als sein Ebenbild, als Mann und Frau schuf er sie. Und er segnete sie und er sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Ihr sollt Macht haben über alle Tiere, über die Fische, die Vögel und alle anderen Tiere auf der Erde. Und Gott ist nicht einfach ein Schwätzer. Gott lässt seinen Worten sofort Taten folgen. Wir finden es im 2. Kapitel von 1. Mose. Da heißt es dann, Gott, der Herr, setzte den Menschen in den Garten von Eden. Er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und zu schützen. Er formte aus dem Erdboden die Landtiere und die Vögel und brachte sie zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und genau so sollten sie dann heißen. Oft zitiert diese Bibelstelle. Aber was passiert eigentlich? Gott nimmt den Menschen, von dem er behauptet, dass er ihn als ein Ebenbild geschaffen hat, Gott nimmt den Menschen mit hinein in den Schöpfungsprozess. Gott sagt eben nicht, 6 Tage geschaffen, 7. Tage ruhen, jetzt ist fertig. Sondern Gott sagt, hey, du Mensch, ich habe dich gemacht und ich möchte, dass du in diesem Schöpfungsakt weiter agierst. Und ich vertraue dir etwas an, du darfst mitmachen. Er wird ganz praktisch, er gibt ihm Macht über die Tiere, über die Schöpfung und er gibt ihm sogar Macht zu strukturieren. Er sagt, hey, gib den Tieren Namen. Und ich mache einfach nur Vorschläge, sondern genau so sollen sie dann auch heißen. Gott nimmt den Mensch mit hinein in den Schöpfungsprozess. Und gleichzeitig passiert etwas, was für mich das größte Fragezeichen der Bibel ist. Gleichzeitig übergibt Gott dem Mensch die Macht, eine Entscheidung zu treffen. Warum um alles in der Welt gab es in diesem Garten Eden den Baum des Lebens und den der Erkenntnis von Gut und Böse? Der Mensch durfte entscheiden, will ich mit Gott oder ohne Gott? Er hatte die Macht zu sagen, mit oder ohne, ich selber entscheide das. Ich kann nur vermuten, und ich weiß nicht, ob es theologisch korrekt ist, ich kann nur vermuten, es hat was mit dem Ebenbild Gottes zu tun, dass wir Menschen das entscheiden durften. Und der Mensch entscheidet sich gegen Gott, er entscheidet sich selber, wie Gott zu sein. Und jetzt passiert was Spannendes. Von diesem Moment an, sagt die Bibel, schrammt die gesamte Schöpfung am Ziel Gottes vorbei. Das, was sich Gott gedacht hat, sein eigentliches Vorhaben, wird nicht mehr erfüllt, sondern es geht am Ziel vorbei. Und genau das nennt die Bibel Sünde. Und sie sagt, die gesamte Schöpfung unterliegt seit dieser Entscheidung der Sünde. Das war eine mächtige Entscheidung. Mit Konsequenzen für alles, was es gibt. Schauen wir weiter. Die Bibel berichtet uns von dem Volk Israel. Das Volk Israel, von Gott auserwählt, versprochen, dass es groß wird. Das Volk hat richtig viel Macht bekommen. Das Volk Israel hatte Macht über seine Feinde, über ein Territorium, Landesmacht. Gott hat diesem Volk Macht gegeben. Und im 5. Mose, Kapitel 27 und 28, erklärt Mose diesem Volk Israel, hey, du hast Macht und es geht um Macht, aber du musst deine Entscheidung treffen. Das Volk Israel konnte wählen zwischen Segen und Fluch. Es konnte wählen, das heißt ganz ausdrücklich dort, es konnte wählen, ob es selber Macht hat über die anderen oder ob die anderen Macht haben werden über sie. Und es passiert dasselbe wie im Garten Eden. Das Volk Israel entscheidet sich gegen Gott. Und es kommt genauso, ihre Entscheidung hat Konsequenzen. Die anderen bekommen Macht über Israel. Ganz am Anfang, als es um diese Sünde geht, um diese Verführung, steht ein hochinteressantes Wort in der Bibel. Der Teufel, der Diabolos, der Durcheinanderbringer, heißt es dort. Der Teufel ist von diesem Moment an, seit die Sünde in der Schöpfung präsent ist, der Durcheinanderbringer der Schöpfung. Das heißt, er hat nichts anderes im Sinn, als diese Ordnung, die Gott aufgestellt hat, ins Chaos zu bringen. Und dieses Durcheinander wirbelt in unserer Schöpfung seither. Beim Volk Israel ganz krass zu beobachten. Schauen wir mal weiter. Israel will einen König. Sie fordern den König von Gott. Sie sagen, hey Gott, das ist so cool mit dem König. Alle anderen haben einen, wir auch wollen. Und Gott sagt, hey, hört mal gut zu. Das mit dem König ist vollkommen uncool. So ein König hat Macht. Und zwar richtig gewaltig viel Macht. Der rote Faden bleibt bestehen, sie dürfen entscheiden. Er sagt, na gut, wenn ihr das wollt, wenn das eure Entscheidung ist, dann bekommt ihr den König. Das Volk Israel entscheidet sich gegen Gott, sie bekommen ihren König und von nun an entdecken wir, was der Durcheinanderbringer so alles durcheinander bringt. Ihr müsst mal unter diesem Aspekt die Geschichte des Volkes Israels lesen. Chaos pur. Das Reich bricht auseinander, da gibt es ständig andere Könige. Der eine folgt Gott, der wieder nicht. Es ist nur noch Chaos in dieser ganzen Nation drin. Der Durcheinanderbringer hat seinen Job total erledigt und hat alles durcheinander gebracht, was Gott eigentlich mal in Ordnung bringen wollte. Aber Gott hält immer noch an seinem Ursprungsplan fest. Gott sagt, ich habe einen Plan mit dieser Schöpfung und diesen Plan werde ich weiterverfolgen. Und er verspricht an vielen Stellen, ich werde wiederherstellen. Einer davon ist Hesekiel 16. Da heißt es, doch ich wende das Schicksal Sodoms und Samarias mit ihren Tochterstädten zum Guten und auch dich, Jerusalem, werde ich wiederherstellen. Und Gott macht was ganz Crazies. Der kennt uns Menschen brutal gut. Gott sagt genau 700 Jahre vorher voraus, wie er wiederherstellen wird. 700 Jahre im Vorfeld sagt er, im Jesaja nachzulesen, da wird einer kommen, der wird in Bethlehem geboren, von einer Jungfrau, alles ganz genau beschrieben. Er sagt, wie er Wiederherstellung herbeiführen wird. Und er sagt sogar, warum er das macht. Das ist das Interessante an Gott. Er sagt, hey, ich sage euch das jetzt schon, damit nachher nicht irgend so ein Supergescheitle kommen kann und sagen, hey, alles Zufall. Ich sage euch jetzt schon, was kommen wird, damit, wenn es soweit ist, ihr sehen werdet, oh, oh, das war Gott. Schauen wir weiter. Im Neuen Testament, sozusagen im zweiten Teil der Bibel, erfahren wir, wie Gott diese Wiederherstellung tatsächlich gemacht hat. Jesus Christus, der Sohn Gottes, wird Mensch. Jesus entscheidet sich, ich verlasse den Himmel, ich gebe meine Macht auf und werde Mensch. Und er kommt auf diese Erde und er macht etwas, was es noch nie zuvor gegeben hat. Ein Mensch, der von Anfang bis Ende Gottes Plan erfüllt. Merkt ihr was? Sünde hat in erster Linie mal gar nichts mit Moral zu tun. Es geht um Zielverfehlung. Jesus kommt in diese Welt und verfehlt das Ziel Gottes nicht. Er tut genau das, was Gott ihm sagt. Er ist von jedem Atemzug im Plan Gottes. Und deshalb ist er ohne Sünde. Und dieser erste Mensch, der jemals ohne Sünde war, sagt so, jetzt werde ich vollenden, was Gott Wiederherstellung nennt. Ich werde mich opfern. Und das heißt in Johannes 17, da betet Jesus. Vater, die Zeit ist gekommen, lass jetzt die Herrlichkeit deines Sohnes erkennbar werden, damit dein Sohn deine Herrlichkeit sichtbar macht. Du hast die Macht über die Menschen gegeben, damit er allen ewiges Leben schenkt, die du ihm anvertraut hast. Und das allein ist ewiges Leben, dich, den einen wahren Gott, zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Ich habe hier auf der Erde den Menschen gezeigt, wie herrlich du bist. Ich habe deinen Auftrag erfüllt. Und nun, Vater, gib mir wieder Anteil an der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt erschaffen wurde. Und Jesus, ganz Mensch, stirbt ganz tot. Er geht den Weg komplett. Und an der Stelle ist es hochinteressant, die Bibel mal ganz genau zu lesen. Da heißt es nämlich nicht, ja, und Jesus steht wieder auf vom Tod, sondern da heißt es, und Gott selbst erweckt ihn wieder zum Leben. Jesus war tot. Und Gott selbst erweckt ihn wieder zum Leben. Und damit wird die Macht des Todes gebrochen. Damit ist ein Ende dieser Macht, die begonnen hat beim Sündenfall. Damit ist das überwunden, was der Durcheinanderbringer angezettelt hat. Von jetzt an gibt es etwas, das das überwunden hat. Aber an der Stelle passiert etwas in der Bibel, wo wir wirklich genau hinschauen sollten, weil es, ich finde, irgendwie ein ganz klein bisschen kompliziert ist. Von diesem Moment an ist unsere gesamte Schöpfung zwiegespalten. Auf der einen Seite sind wir immer noch diese durcheinandergebrachte Schöpfung. Und wir erfahren das ja an vielen Stellen, das Chaos in unserem Universum. Und gleichzeitig, im selben Moment, beginnt Gott in dieser Schöpfung drinnen sein neues Reich. Das heißt, wir haben es mit zwei Bereichen zu tun. Und die Bibel sagt, es sind zwei Herrschaftsbereiche. Gott baut im selben Ding drinnen sein neues Reich auf. Und die Bibel sagt, in dem Moment, wo du Jesus Christus vertraust, wo du dein Leben übergibst, wo du ihm die Macht gibst, wo du dich ihm anvertraust, wo du getauft wirst auf seinen Namen, bist du nochmal neu geboren, nämlich in dieses neue Reich hinein. Und da passiert etwas. Von diesem Moment an tust du zwar immer noch Dinge, die am Ziel Gottes vorbeigehen, aber du bist kein Sünder mehr. Du bist ein Kind Gottes, seines neuen Reiches, seiner neuen Welt. Und Paulus beschreibt es mal in der Bibel. Er sagt, hey, das Gute, das ich tun will, das tue ich nicht. Da ist was in mir, das will das Gute und ich tue es nicht. Und das Böse, das ich nicht will, wo ich eigentlich gesagt habe, hey, Schluss, Ende, will ich gar nicht mehr, genau das tue ich. Ein Dilemma. Wer wird mich davon befreien? Und er gibt sich selber die Antwort. Und er sagt, Jesus Christus in der Kraft des Heiligen Geistes wird mich befreien in einem Veränderungsprozess, der heute beginnt, der sich fortsetzt, der etwas tut mit dir. Und gleichzeitig bist du noch hier. Und gleichzeitig machst du immer noch Bockmist. Und wie in den Bibelstellen davor, bleibt der rote Faden bestehen. Jesus sagt, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Und jetzt geht ihr hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, mir nachzufolgen. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe. Und ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Jesus gibt dir einen Auftrag. Jesus sagt so, und jetzt lebe das aus. Und Jesus sagt, ich statte dich aus mit Macht. Was ganz, ganz krass ist. Er sagt, dasselbe, was ich getan habe, werdet ihr auch tun. Und sogar noch Größeres. Jesus gibt etwas von seiner Macht an uns weiter. Wow, ich finde, das war jetzt echt viel. Viele Bibelstellen, viel Wissen aus der Bibel. Und ich finde, es ist jetzt so eine Zeit, mal kurz zusammenzufassen. Wie kann man das mit diesen zwei Welten, das mit diesem Auftrag und das, was Jesus eigentlich meint, ganz kurz formulieren? Das habe ich mir diese Woche überlegt. Und folgender Satz kam dabei raus. Für manche Menschen ist das Leben der Beweis, dass es die Hölle gibt. Wir Christen sind aufgefordert, unser Leben so zu leben, dass es einen Beweis für den Himmel gibt. Ich glaube, es gibt Menschen und viele Menschen auf dieser Erde, für die ist es klar, dass es die Hölle gibt. Wir sagen sprichwörtlich die Hölle auf Erden. Und da denke ich zum einen an Menschen, die weit weg sind, momentan in den Krisenherden unserer Welt, die drangsaliert werden, die Auswirkung von Macht, zum Beispiel von IS, zu spüren bekommen. Aber ich denke auch an Menschen, die ganz nah hier sind. An Menschen, die in ihrem Alltag, an dem, was sie erleben, das, was sie durchmachen müssen, sagen, hey, wow, klar gibt's die Hölle, aber nicht irgendwann, ich erlebe die. Mein Leben hat so was von Hölle auf Erden. Und ich glaube, es ist tatsächlich so. Die Hölle wirft einen Schatten voraus. Wir erfahren ein klein bisschen etwas davon, was Leben ohne Gott bedeutet. Bei Hölle geht es ja nicht um Feuer, Schwefel und Stink und so. Es geht um völlige Abgeschiedenheit von Gott. Und so manch einer hat Momente in seinem Leben, wo er sagen kann, ja, das spüre ich. Und genau das sagt Jesus, ich schicke euch in diese Welt und ich möchte, dass ihr den Menschen zeigt, was unsere Hoffnung ist. Dass sie ein Stück Himmel auf die Erde bringt. Und eines bleibt bestehen, der rote Faden durch die ganze Bibel. Wir haben eine Wahl. Wir dürfen entscheiden. Wir können Macht zum Guten einsetzen. Wir können Macht gebrauchen, damit Leben entsteht. Und wir können Macht gebrauchen, um etwas zu zerstören. Wir haben die Wahl. Und weil unsere Serie ja heißt Glaube im Alltag, habe ich mir überlegt, gut, was gibt es jetzt für ganz konkrete Situationen in unserem Alltag drinnen, wo das sich widerspiegelt? Wo können wir das entdecken? Und ich habe so ein paar Dinge gefunden, über die ich drüber geschrieben habe. Du hast jede Menge Macht bekommen. Mach dir das mal bewusst. Du kannst in unserem Land wählen gehen. Das ist erlaubt. Und damit die Machtverteilung unseres Landes mitbestimmen, beeinflussen zumindest. Du hast die Möglichkeit bekommen, deine Meinung über viele Kanäle kundzutun. Das nennen wir Meinungsfreiheit hier in Deutschland. Du hast die Möglichkeit bekommen, dir Wissen anzueignen. Wir haben in Deutschland eines der grandiosesten Schulsysteme weltweit. Es gibt so eine Übersicht, eigentlich ist es total crazy. Du kannst auch mit dem Hauptschulabschluss die gesamte Leiter der Bildung durchlaufen und am Ende einen Hochschulabschluss machen. Das geht bei uns. Hammer. Das funktioniert. Du kannst entscheiden, ob du arbeitest oder ob du dich in einem sozialen Netz auffangen lässt. Hey, ich bin nicht naiv. Ich weiß, dass Hartz IV nicht das Schlaraffenland in Deutschland ist. Davon rede ich auch nicht. Aber unser Land bietet ein soziales Netz, in dem, wenn alles irgendwie so läuft, wie sich das Netz das auch gedacht hat, niemand verhungern muss. Und du hast die Entscheidung, ob du arbeiten gehst, wenn du kannst, gesundheitlich meine ich jetzt, oder ob du auch sagst, nein, tue ich nicht, mache ich nicht. Du kannst entscheiden, ob du eine Beziehung eingehen möchtest. Du kannst entscheiden, ob du das mit einem Mann oder einer Frau tun willst. Du kannst entscheiden, ob diese Beziehung in einer Ehe endet. Du kannst entscheiden, ob du diese Ehe weiterleben willst oder sie beenden willst. Du kannst entscheiden, ob du Sex haben willst, ohne Kinder zu bekommen. Und wenn es mal schief gegangen ist, kannst du entscheiden, ob du dieses Kind haben möchtest oder nicht. Du kannst deine Kinder nach deinen Vorstellungen erziehen, in gewissen Grenzen. Du kannst dein Aussehen mitbestimmen. Klar, Botox kostet Geld, aber du darfst es. Ist erlaubt. Du kannst an deinem Aussehen mitbestimmen. Du kannst darüber entscheiden, ob du sterben möchtest. Und merk dir was, wie viel Macht wir haben? Merk dir, in was für einer Situation wir leben? Wir haben extrem viel Macht bekommen. Aber je mehr wir entscheiden können, umso komplizierter wird es. Je mehr Möglichkeiten wir haben, umso schwieriger wird es, das Richtige zu entscheiden. Und die Frage ist, was ist das Richtige? Nach welchem Maßstab möchte ich denn entscheiden? Und jetzt an der Stelle kommt unser Professor Dr. Wissenschaft ins Spiel. Wir haben irgendwann mal entschieden, dass wir diese Fragen die Wissenschaft entscheiden lassen wollen. Wir legen ein immens großes Vertrauen in die Wissenschaft. Die Wissenschaft hat ja jede Menge Reagenzgläschen, für jedes Problem dieser Welt eins. Und wir vertrauen zutiefst darauf, dass die Wissenschaft auch die Lösung hat. Und auch wir Christen sind an der Stelle, glaube ich, nicht anders. Richtige Probleme in dieser Welt. Ebola. Ganz selbstverständlich vertrauen wir darauf, da wird irgendein Mediziner aufstehen und wird einen Impfstoff erfinden und dann ist das Problem erledigt. Da vertrauen wir drauf. Und eigentlich ist es ja auch gar nicht so falsch. Ich meine, jeder, der eine Blinddarmentzündung hat und ein Chirurg ist in deiner Nähe, da wirst du keine Ethikkommission einberufen, um zu fragen, soll ich mich operieren lassen? Das ist durch. Klar wirst du das tun. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Das meine ich damit überhaupt nicht. Die Frage ist, wie weit gehen wir? Wo ziehen wir Grenzen? Und wo fangen wir wieder an, diesen natürlichen Weg der Wissenschaft auch mal wieder in Frage zu stellen? Und ich war genau an dieser Stelle meiner Predigtvorbereitung diese Woche. Da habe ich im NTV so ein bisschen rumgezappt. Ich habe da so eine App bei mir und kriege immer die neuesten Nachrichten. Und da habe ich folgende Nachricht bekommen von NTV. In Belgien gibt es einen Sexualstraftäter. Er hat, glaube ich, gemordet, vergewaltigt, irgendwo so in die Richtung. Und sitzt schon seit vielen, vielen Jahren in Haft. Sein Problem ist es, dass für diesen, ich sage es jetzt einfach mal so, ist politisch nicht korrekt, aber für diesen Schaden, den er hat, gibt es in Belgien keine Therapie. Die gibt es in Holland, aber von Belgien aus als Knasti darf er da nicht hin. Deshalb gibt es in Belgien keine Therapie für ihn. Und jetzt hat er gesagt, hey, mein Leben ist nicht lebenswert. Das, was ich hier im Knast durchmache, ist die Hölle auf Erden. Und damit ging er vor ein Gericht und hat gesagt, mein Leben ist nicht lebenswert. Ich möchte in eine Klinik gehen und möchte, dass sie mich ganz sanft abschießen und mich einfach sterben lassen. Und ein Gericht hat darüber getagt und sie haben ihm diese Woche Recht gegeben. Er darf sich jetzt töten lassen. Und ich habe mich gefragt, hey, ist das einfach nur ein krasses Beispiel? Ist das so die Spitze des Eisberges oder steckt da mehr dahinter? Ich habe in der Vorbereitung auf die Serie hier ein langes Gespräch, ein intensives Gespräch mit einer Ärztin geführt. Ich wollte wissen, wie sieht das aus im Alltag? Jetzt nicht so ein medial gehypter Fall wie in Belgien, sondern hier bei uns in Deutschland, Klinik, Alltag. Und ich war echt erstaunt, was sie mir berichtet hat. Sie sagte, ja, das Thema Sterbehilfe begleitet den Alltag eines Arztes immer wieder. Und immer wieder kommen wir an diesen Punkt, wo wir da ethisch Entscheidungen treffen müssen. Ein ganz kleines Beispiel. Es ist Nacht. Ein Patient liegt auf der Station und es geht ihm einfach schlecht. Der Arzt merkt, hey, es wird immer schlimmer. Der Zustand ist einfach katastrophal. Und er ruft die Verwandten an. Weil er wissen will, was sollen wir jetzt tun? Ja, die Verwandten haben aber das Handy aus, weil sie auch endlich mal wieder schlafen wollen und sind nicht erreichbar. Der Arzt muss eine Entscheidung treffen. Welche Behandlungsmethode wird jetzt noch angewendet? Was wird nicht mehr gemacht? Was soll er tun? Und ich habe das gespürt in dem Gespräch mit ihr. Sie macht sich das nicht leicht. Sie sagt, ja, das ist ein Thema. Und ich muss mich damit auseinandersetzen. Ich habe mich allerdings gefragt, hey, warum überlassen wir das alles immer der Wissenschaft? Warum ist für uns völlig selbstverständlich, dass wir das einen Arzt entscheiden lassen? In Deutschland gibt es Gesetze, nach denen du das bestimmen darfst. Du kannst eine extrem korrekte, detaillierte Patientenverfügung ausstellen und da kannst du ganz genau festhalten und sagen, das will ich nicht. Warum schieben wir das weg? Ich weiß, dass das nicht easy ist. Ich weiß, dass das schwere Themen sind. Aber wir haben Macht bekommen. Und ich denke, wir sollten darüber nachdenken, was wir damit machen. Jesus fordert uns auf, in dieser Welt Salz und Licht zu sein. Aber was meint das? Ich denke, Jesus meint damit, dass wir als Christen ein Leben führen sollen, das einen Maßstab setzt. Vorbild sein. Wir sollen den Auftrag annehmen, den Jesus gegeben hat, und wir sollen in den Alltagsthemen widerspiegeln, was unsere Hoffnung ist. Als ich mich mit Ethik jetzt wirklich schon über ein Jahr sehr intensiv beschäftigt habe, da habe ich gemerkt, je tiefer du einsteigst, umso komplizierter wird es. Und ich habe gemerkt, der Diabolus, der Durcheinanderbringer, ist immer noch dabei, in dieser Welt Chaos zu stiften. Unsere Gedanken in ethischen Dingen sind durcheinander. Und unsere Welt braucht nicht so sehr wie Jesus Christus, wie Menschen, die genau diesen Maßstab von ihm leben. Für manche Menschen ist das Leben der Beweis, dass es die Hölle gibt. Wir Christen können unser Leben so leben, dass es einen Beweis für den Himmel gibt. Und ich möchte dir ganz konkrete Beispiele liefern, anhand der Punkte von vorhin, wie das aussehen kann. Du kannst wählen gehen. Und du kannst anfangen, für Parteien und für Politiker zu beten, sie zu segnen, anstatt über sie abzulästern. Gebet und Segen haben Macht, Leben positiv zu verändern. Du kannst die öffentlichen Kanäle alle benutzen, um Gottes Meinung kundzutun. Gottes Wort hat Macht, Leben positiv zu verändern. Du hast die Möglichkeit, dir Wissen über Gott anzueignen. Wissen hat Macht, Leben positiv zu verändern. Du kannst anfangen, die Frucht deiner Arbeit dafür einzusetzen, dass es anderen auch gut geht. Du kannst spenden, du kannst bei Fairtrade einkaufen oder irgendwas machen, sodass dein Geld etwas bewirkt. Deine Finanzen haben Macht, Leben positiv zu verändern. Du kannst anfangen, Beziehungen ernst zu nehmen. Wenn du in einer kaputten Ehe steckst, kannst du dich daran erinnern, was du mal versprochen hast? In guten wie in schlechten Zeiten. Du hast nicht versprochen, hey, dann, wenn es schwierig wird, bin ich weg. Deine Entscheidungen und deine Beziehungen haben Macht, Leben positiv zu verändern. Anstatt Menschen zu verurteilen oder ihnen zur Abtreibung zu raten, können wir mal überlegen, was wir dazu beitragen können, dass diese Menschen sich für das Leben entscheiden. Die Statistik ist verheerend. Mit riesen Abstand die größte Zahl der Entscheidungen für eine Abtreibung beruhen auf sozialen Problemen. Da sind wir gefragt, diesen Frauen zu sagen, hey, egal wie du dich entscheidest, wir werden da sein. Wir werden dich begleiten. Auch wenn du dich für eine Abtreibung entscheidest, sind wir da, aber wir möchten dir raten, hey, sag ja zu dem Leben und wir werden nicht nur labern, wir werden da sein. Wir werden dir helfen mit diesem Kind. Deine Ratschläge haben Macht, Leben positiv zu verändern. Das Thema Sterbehilfe ist ein Thema, das mich zutiefst berührt. Ich glaube, wir können erfahren, dass Gott ein Gott über Leben und Tod ist. Gottes Geist gibt uns die Macht, Angst zu überwinden. Er ist der Überwinder des Diabolos. Du hast Macht bekommen. Was machst du damit?
ICF Freudlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-freudlingen.de.